Hallo, schön, dass ihr zu uns gefunden habt in den Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch und senden die besten Vorträge aus der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Einwanderung, das ist nicht erst ein Thema aus unserer Gegenwart, aus der jüngsten Zeit. Unsere Geschichte, die Geschichte der Menschheit, ist geprägt vom Thema Migration. Zum Beispiel wanderten im 18. Jahrhundert verstärkt Europäer nach Nordamerika aus. Unter ihnen auch der Jurist Christian Gottlieb Prieber.
Er trimmte sein Haar nach Indianerart und bemalte sich wie sie, wobei er gewöhnlich fast nackt herumlief, bis auf Hemd und Lendentuch. Wir haben es hier also mit einer Form des Going Native zu tun. Der sächsische Akademiker war zum kulturellen Überläufer, er war zum Cherokee geworden.
Die Geschichte des sächsischen Juristen Christian Gottlieb Prieber, der im 18. Jahrhundert in die USA auswanderte, sich dort den Cherokee anschloss und ein, wie er es nannte, Paradies auf Erden gründete, das ist eine von drei Einwanderungsgeschichten, die ihr gleich hören könnt. Erzählen tut sie der Historiker Mark Häverlein. Er ist Professor für Neuere Geschichte an der Universität Bamberg und er arbeitet zurzeit am Historischen Kolleg München an einem Forschungsprojekt, in dem es um die Verflechtungen zwischen Europa und Nordamerika im 18. Jahrhundert geht. Denn das war die Zeit, in der die Beziehungen zwischen Europa und Nordamerika immer intensiver wurden. Jede der drei Einwanderungsgeschichten, die Mark Häberlein gleich sehr anschaulich erzählt, steht dabei für einen Themenbereich von Migration. Es geht um die Idee einer interkulturellen Gesellschaft, um Religion und um Wirtschaft. Mark Häberleins Vortrag hat den Titel »Transatlantische Verflechtungen – Mitteleuropa und Nordamerika im langen 18. Jahrhundert«. Er hat diesen Vortrag am 2. Juni 2025 gehalten am Historischen Kolleg München.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, zwischen dem Jahr 1683, als Mennonitenfamilien aus Krefeld gemeinsam mit dem fränkischen Juristen Franz Daniel Pastorius die Gemeinde Germantown in Pennsylvania gründeten und dem Ende der napoleonischen Ära wanderten über 100.000 Menschen aus dem deutschsprachigen Raum nach Nordamerika aus. Diese Migrationsbewegung sowie der Einsatz von rund 30.000 deutschen Soldaten als Subsidientruppen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bildeten die Grundlage vielfältiger Verflechtungen zwischen Mitteleuropa und Nordamerika, insbesondere im Bereich des Handels, der Kommunikation sowie des Transfers von Ideen und Wissensbeständen. Das Buchprojekt, an dem ich seit Anfang Oktober am Historischen Kolleg arbeite, möchte diese verflochtene Geschichte erstmals umfassend darstellen. Um sie in die Thematik hineinzunehmen, lade ich Sie ein, mir im ersten Teil dieses Vortrags auf den biografischen Spuren dreier deutscher Amerika-Auswanderer des 18. Jahrhunderts zu folgen. Im zweiten Teil werde ich ausgehend von diesen Lebensgeschichten drei Themenfelder entfalten, die für meine Monographie von zentraler Bedeutung sind, nämlich der Faktor Religion, die interkulturellen Begegnungen, an denen Menschen aus dem deutschsprachigen Raum beteiligt waren, sowie der Bereich der Ökonomie. Meine drei Protagonisten sind Konrad Beisel, ein pfälzischer Bäcker, der die mystische Vereinigung mit Gott suchte. Sodann Christian Gottlieb Prieber, ein sächsischer Jurist, der nach Amerika kam, um dort das Paradies auf Erden zu errichten. Und Peter Hasenclever, ein Kaufmann aus dem Bergischen Land, der eine vermeintlich geniale unternehmerische Idee hatte. Konrad Beisels Leben beginnt in bitterer Armut, denn er kommt 1692 als zehntes Kind eines Bäckers im kurpfälzischen Eberbach zur Welt und ist schon als Achtjähriger vollweise. Er erlernt das Bäckerhandwerk und geht als Geselle nach Heidelberg, wo er ein religiöses Erweckungserlebnis hat und sich einem pietistischen Zirkel anschließt. Die Bildung solcher Konventikel ist in der Kurpfalz jedoch nicht gestattet und Beisel wird aus dem Territorium ausgewiesen. Er lebt einige Zeit in der Grafschaft Isenburg-Büdingen und wandert 1720 nach Pennsylvania aus. Späteren Aufzeichnungen zufolge sollen ihn Berichte über eine fromme Gemeinschaft, die am Wissahickon Creek unweit von Philadelphia das Ende der Welt erwartete, zu diesem Schritt bewogen haben. Doch diese Gemeinschaft hatte sich 1720 bereits aufgelöst. Das Ende der Welt war also noch nicht eingetreten. Und so beginnt Beisel als Weber bei Peter Becker in Germantown zu arbeiten. Becker ist ein führendes Mitglied der Schwarzenauer Brüder, einer in Quellen des 18. Jahrhunderts meist als Dunker oder Neutäufer bezeichneten Gruppe, aus der die heute rund 600.000 Menschen zählende Church of the Brethren hervorgegangen ist. Kennzeichnend für die Dunker ist die Verbindung der pietistischen Gedanken, dass Gott sich in den Herzen der Gläubigen offenbart und dass die Frommen die Gemeinschaft miteinander suchen sollen, mit dem täuferischen Konzept der Glaubenstaufe. Getauft werden nicht Kinder durch Übergießen mit geweihtem Wasser, sondern Erwachsene, und zwar durch dreimaliges Untertauchen in fließenden Gewässern. Obwohl sich Beisel 1724 von seinem Dienstherrn Peter Becker taufen lässt und rasch zu einer Führungspersönlichkeit der Schwarzenauer Brüder aufsteigt, bleibt er ein Suchender. Als er beginnt, den Samstag als den von Gott geheiligten Tag zu feiern und überdies für die Einhaltung des Zölibats eintritt, erregt er schon Argwohn. Und als er dann auch noch 6 Mitglieder seiner Gemeinde, die die Erwachsenentaufe bereits empfangen haben, ein weiteres Mal tauft, ist der Bruch mit den Dunkern unausweichlich. Kurz nach 1730 bezieht Beisel eine Blockhütte am Coquelico Creek in Lancaster County, um ein Einsiedlerleben nach dem Vorbild frühchristlicher Eremiten aufzunehmen. Ja, Beisel möchte also als Einsiedler leben, doch daraus wird nichts, denn seine Anhänger folgen ihm. Alleinstehende Männer und Frauen beziehen eigene Hütten, Ehepaare und Familien lassen sich in der Umgebung nieder, um Beisel nahe zu sein. 1735 errichtet die Gemeinschaft ein klosterartiges Gebäude für zölibatär lebende Frauen. Beisel nennt sie den Orden der geistlichen Jungfrauen. Einige Jahre später entsteht ein Gemeinschaftsgebäude für die sogenannte zionitische Bruderschaft zölibatärer Männer. Es folgen weitere Bauprojekte und die Einrichtung diverser Wirtschaftsbetriebe, Mühlen, Werkstätten und der erst zweiten deutschsprachigen Druckerei auf nordamerikanischem Boden. Die Ephrata genannte Gemeinschaft gewinnt zahlreiche Mitglieder, darunter den angesehenen Friedensrichter Konrad Weiser, der auch als Dolmetscher zwischen der Kolonie Pennsylvania und dem Bund der Irokesen eine wichtige Rolle spielt. Um 1750 zählt Ephrata rund 300 Mitglieder, von denen allerdings nur eine Minderheit die von Beisel favorisierte mönchisch-asketische Lebensweise praktiziert und deren Leben ganz von Arbeit, Gebet und Meditation bestimmt ist. Die größere Gruppe sind die sogenannten Haushälter, von deren Arbeitsleistung und demografischer Reproduktion das Überleben Ephratas letztlich abhängt. Während Beisels charismatische Persönlichkeit zahlreiche Menschen anzieht, sorgen sein autokratischer Führungsstil und sein mitunter doch recht erratisches Verhalten für Konflikte. 1745 setzt der Israel Eckerlin den Leiter der Wirtschaftsbetriebe ab, weil dieser ihm zu eigenständig agiert. Und in seinen letzten Lebensjahren kommt es wiederholt zu Streit um Eigentumsfragen, Macht und Geltungsansprüche. Als Beisel 1768 stirbt, befindet sich Ephrata bereits im Niedergang. Die letzten zölibatär lebenden Mitglieder sterben im frühen 19. Jahrhundert. Was von Ephrata geblieben ist, das sind Zum einen die restaurierten Klostergebäude, die im Kontext der kolonialen Frontiergesellschaft durch ihre schiere Größe beeindrucken und in deren biblischen Namen wie Kedar, Zion oder Hebron sich die religiöse Orientierung der Gemeinschaft widerspiegelt. Die Forschung hat zudem herausgefunden, dass den Gebäudemaßen eine ausgeklügelte Zahlensymbolik zugrunde liegt. Geblieben ist ferner eine große Zahl von Hymnen, die Beisel und seine Anhänger komponiert haben und in aufwendig kalligrafierten und illuminierten Handschriften festgehalten haben. In Beisels Liederbüchern mit klangvollen Namen wie Zionitischer Weihrauchshügel, Das Gesang der einsamen Turteltaube oder Das paradiesische Wunderspiel wirken Text, Melodie und Kalligrafie zusammen, um die Gläubigen der mystischen Vereinigung mit Gott näher zu bringen. Und geblieben ist auch eine Rezeptionsspur, die sich durch die transatlantische Kulturgeschichte zieht und von zeitgenössischen Briefwechseln und Reiseberichten über Referenzen in Schriften von Aufklärern wie Voltaire und Renal bis hin zu Thomas Manns im US-amerikanischen Exil verfassten 1947 veröffentlichten Roman Dr. Faustus reicht. Doch was genau war eigentlich Ephrata? Die naheliegende Antwort lautet eine Art Sekte, die sich um einen charismatischen Führer scharte. Der Alltag in Ephrata war ganz vom Streben bestimmt, fleischliche Bedürfnisse zu überwinden und die geistige Vereinigung mit Gott zu suchen. Strukturiert wurde dieser Alltag durch Rituale wie Glaubenstaufen, Gemeindegesang und Liebesmale sowie durch eine mitunter extrem anmutende asketische Lebensführung. Die Männer und Frauen, die den Kern der Gemeinschaft bildeten, praktizierten nicht nur sexuelle Enthaltsamkeit, sie fasteten auch regelmäßig und ernährten sich von einer kargen, überwiegend vegetarischen Diät. Sie trugen Tonsuren und lange weiße Gewänder mit Kapuzen. Sie schliefen auf hölzernen Bänken und unterbrachen ihren Schlaf schon nach wenigen Stunden für ausgedehnte nächtliche Gebete. Dass Männer wie Frauen tonsuriert wurden und sich ähnlich kleideten, drückt zudem das Bestreben aus, auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu überwinden. Aber warum organisierte der radikale Pietist Konrad Beisel seine Gemeinschaft wie ein katholisches Kloster und nahm obendrein noch Anleihen beim Judentum wie die Heiligung des Sabbats und die Einhaltung bestimmter Speisevorschriften? Julius Friedrich Sachse, ein um 1900 schreibender Pennsylvania-deutscher Autor, meinte in Ephrata einen geheimen Orden der Rosenkreuzer entdecken zu können. Auch wenn diese Interpretation längst verworfen worden ist, haben sich viele Interpreten mit der rätselhaften Sprache Beisels, die voller Metaphern und allegorischer Bezüge steckt, schwer getan. Wie andere radikale Pietisten verstand Beisel die Bibel allegorisch und betrachtete neben der Schrift auch die innere Erfahrung des Heiligen Geistes als zentrale Quelle der Bekehrung. Dass er die zölibatäre Lebensform zu einem Identitätsmerkmal seiner Gemeinschaft erhob, ist Jeff Bach zufolge im Kontext seiner Auffassung von der androgynen Natur Gottes und des ersten Menschen Adam zu sehen. Unter dem Einfluss mystischer Autoren des 17. und frühen 18. Jahrhunderts wie Jakob Böhme und Gottfried Arnold gelangte Beisel zu der Auffassung, dass Gott sowohl männliche als auch weibliche Eigenschaften habe und diese auf perfekte Weise miteinander vereine. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern interpretierte er als Folge der Ursünde, und Keuschheit sah er als Mittel an, um die menschliche Sündhaftigkeit zu überwinden und zu einer spirituellen Wiedervereinigung mit Gott zu gelangen. Während Konrad Beisels Anhänger in den Wäldern Pennsylvanias die Gebäude für Ephratas hochziehen, verfolgt der Sachse Christian Gottlieb Prieber einige hundert Meilen weiter südlich eine ganz andere Mission. Im Gegensatz zu Beisel ist der 1697 in Zittau geborene Prieber in behüteten Verhältnissen aufgewachsen. Er ist Sohn eines wohlhabenden Tuchhändlers, hat in Leipzig Jura studiert, in Erfurt dann den Doktortitel erworben und anschließend in seiner Heimatstadt eine Beamtenlaufbahn eingeschlagen. Außerdem hat er eine Familie gegründet, denn als er Sachsen Anfang der 1730er Jahre verlässt und über London nach South Carolina migriert, lässt er eine Frau und 4 Kinder zurück. Nachdem er Ende 1735 in Charleston seinen persönlichen Besitz zum Verkauf angeboten hat, zieht er weiter in die Siedlung Great Tellico im Land der Cherokee, das ungefähr 500 Meilen westlich von Charleston jenseits des Appalachengebirges liegt. Obwohl sie wie andere indigene Völker Nordamerikas bereits durch Epidemien dezimiert sind, zählen die Cherokee damals noch zwischen 10.000 und 20.000 Menschen, die in rund 60 weitgehend autonomen Dörfern leben. Bei ihnen erlernt der vielsprachige Prieber, er beherrscht Deutsch, Latein, Französisch, Spanisch und Englisch, auch die Sprache der Cherokee. Er wird adoptiert, lebt mit einer indigenen Frau zusammen und passt sich auch äußerlich dem Erscheinungsbild seiner Gastgeber an. Der Händler Lodovic Grant wird später berichten, er trimmte sein Haar nach Indianerart und bemalte sich wie sie, wobei er gewöhnlich fast nackt herumlief, bis auf Hemd und Lendentuch. Wir haben es hier also mit einer Form des Going Native zu tun. Der sächsische Akademiker war zum kulturellen Überläufer, er war zum Cherokee geworden. Mit der Zeit erlangt Prieber in der indigenen Gemeinschaft erheblichen Einfluss. Mehr noch, der offenbar von utopischem Gedankengut der Aufklärung beeinflusste sächsische Jurist verfolgt eine Art Entwicklungsprogramm, das die Cherokee als Machtfaktor im Südosten Nordamerikas etablieren und sie in die Lage versetzen soll, sich gegen die europäischen Kolonialmächte zu behaupten. Denn die Cherokee-Siedlungen liegen strategisch zwischen dem französischen Louisiana, dem spanischen Florida und den englischen Kolonien South Carolina und Georgia. Doch spätestens Anfang der 1740er Jahre nimmt Prieber ein neues Projekt in Angriff. Nun plant er südlich des Cherokee-Gebiets eine Zufluchtsstätte für insolvente Schuldner, verurteilte Straftäter und ehemalige Kontraktarbeiter aus Europa, aber auch für entlaufene oder befreite Sklaven. Dieses Königreich Paradies, wie er sein Projekt nennt, soll auf den Prinzipien von Freiheit, Gleichheit, Naturrecht, Glückseligkeit und Gemeineigentum basieren. Gegenüber dem französischen Händler Antoine Bonfoy spricht Prieber angeblich sogar davon, dass Frauen und Männer gleichberechtigt sein sollen. Es geht also um Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion. Und das ist nicht nur aus Sicht der heutigen US-Regierung natürlich absolutes Teufelszeug, sondern auch für die kolonialen Regierungen völlig inakzeptabel. Priebers Pläne laufen den Herrschafts- und Landinteressen der Autoritäten South Carolinas und Georgias diametral zuwider. Und wer sich derart souverän über ethnische Grenzen hinwegsetzt, gerät in den englischen Kolonien schnell in den Verdacht, ein Aufwiegler, ein französischer oder spanischer Agent, womöglich sogar ein verkappter Jesuit zu sein. Der Mythos des Jesuiten Prieber hält sich in der US-amerikanischen Literatur bis ins 20. Jahrhundert hinein. Als die Regierung South Carolinas von diesen Aktivitäten erfährt, lobt sie 1739 eine Prämie für Priebers Ergreifung aus. Doch erst 4 Jahre später wird er von Creek, die mit Georgia verbündet und mit den Cherokee verfeindet sind, im heutigen Alabama aufgegriffen und ausgeliefert. In der Inselfestung Frederica, wo er bis zu seinem Tod inhaftiert ist, erzählt Prieber dem starken Mann Georgias, General James Oglethorpe, und einem britischen Zeitungskorrespondenten von seinen Plänen und beeindruckt seine Besucher durch seinen stoischen Gleichmut. Ein langer Brief Oglethorpes an den Herzog von Newcastle, den damaligen britischen Premierminister, Aufzeichnungen englischer und französischer Händler sowie einige Zeitungsartikel sind die Hauptquellen zu dem sächsischen Utopisten, während sein mehrfach erwähnter schriftlicher Nachlass, darunter eine Art Verfassungsentwurf für sein utopisches Gemeinwesen, ein Tagebuch, ethnografische Notizen und ein Wörterbuch der Cherokee-Sprache, verschollen ist. Damit zu meiner dritten Lebensgeschichte. Als Peter Hasenclever sich 1764 auf den Weg in die neue Welt macht, ist er bereits ein erfahrener Geschäftsmann. Der Sohn eines Remscheider Kaufmanns, Eisen- und Stahlfabrikanten, hat erste Erfahrungen bei seinem Vetter, einem Tuch- und Nadelproduzenten im rheinischen Burtscheid gesammelt. Auf Handelsreisen nach Frankreich, Schlesien, Polen, Russland und auf die Iberische Halbinsel knüpft er ein europaweites Netz von Kontakten und erwirbt umfangreiche Fremdsprachenkenntnisse. Nachdem er 1745 in Lissabon mit zwei Vettern eine erste Firma gegründet hat, zieht er 1750 nach Cadiz und geht dort eine Partnerschaft mit einem deutschen und einem englischen Kompagnon ein. Ihr Geschäftsmodell basiert auf dem Einkauf feiner iberischer Wolle für Textilbetriebe im Rheinland sowie auf dem Vertrieb mitteleuropäischer Textilien, die für den Export in die portugiesischen und spanischen Kolonien bestimmt sind. Weitere Geschäftsreisen führen Hasenclever nach England, in die Niederlande sowie nach Bremen und Hamburg. In französischen Leinenfabriken erkundet er die Produktionsprozesse und teilt seine Erkenntnisse mit westfälischen und schlesischen Produzenten. In einem persönlichen Treffen mit König Friedrich II. Von Preußen wirbt Hasenclever für seine Idee, im schlesischen Schmiedeberg mit staatlicher Förderung Stoffe nach französischem Muster weben zu lassen. Sein erster Biograf, Christian Gottlieb Glauber, betont die Planmäßigkeit und Rationalität seiner geschäftlichen Aktivitäten und zitiert ihn mit den Worten: Ich war aufmerksam und studierte das ganze System der spanischen und amerikanischen Handlung. Aus gesundheitlichen Gründen siedelt Hasenclever mit seiner Frau, der Tochter eines englischen Kapitäns, die er in Lissabon geheiratet hat, 1758 nach England über und lässt sich in der Nähe von London nieder. Dort richtet er sein Augenmerk nach dem Ende des Siebenjährigen Kriegs auf die nordamerikanische Eisenproduktion, weil er erfahren hat, dass die Erzlagerstätten dort in ausgedehnten Waldgebieten liegen, Holzkohle als Energiequelle also reichlich vorhanden ist und Land obendrein günstig zu erwerben sei. Seine Erkundigungen ergeben, dass England jährlich große Mengen an Roheisen sowie an Hanf, Flachs, Färberröte, Holz und Potasche einführen muss. Nach Hasenclevers Berechnungen lassen sich all diese Produkte in Nordamerika aufgrund der reichen Ressourcenausstattung viel kostengünstiger produzieren. Während Grundbesitz und Kapitalfonds auf dem alten Kontinent eine Rendite von kaum mehr als 3,5% einbrächten, winkten auf Investitionen in die gewerbliche Produktion der neuen Welt 20-30% Gewinn, so meint er jedenfalls. Zusammen mit zwei Partnern gründet der Remscheider Kaufmann daher 1764 die Gesellschaft Hasenclever, Seaton & Crofts, welche mit einem Grundkapital von 21.000 Pfund Sterling ausgestattet ist. Mit finanzieller Unterstützung englischer Adliger heben Hasenclever und seine Partner die American Company aus der Taufe, die Eisen, Hanf, Flachs und Potasche herstellen soll. Hasenclever lässt dafür mehr als 500 deutsche Handwerker und Arbeiter anwerben. Im Norden New Jerseys kauft er ein Eisenwerk und baut seine Unternehmungen danach sukzessive aus. Auf 20.000 Hektar Land entsteht unter seiner Leitung ein regelrechter industrieller Komplex aus drei Hochöfen, zwei Stampfmühlen und sieben Schmieden, die Reste einiger Dieser Hochöfen kann man heute noch auf dem etwa 15 Kilometer langen Hasenclaver Trail erwandern. Ein zweites Eisenwerk baute er in der Nachbarprovinz New York auf. Für die dortige Hand von Potasche-Produktion kaufte er weitere 18.000 Morgen Land. Wie bereits in Europa ist er auch in Nordamerika viel auf Reisen und besucht sogar die Region der großen Seen, die damals noch weit jenseits der europäischen Siedlungsgrenze liegt. Doch die Kosten seines Großunternehmens, für das allein in New Jersey zwischen Mai 1765 und November 1766 über 200 Gebäude, dazu Straßen, Dämme, Brücken sowie ein 3 Meilen langer Kanal gebaut werden, sind enorm. Hinzu kommen technische Probleme im Schmelzprozess, die logistischen Herausforderungen einer entlegenen und dünn besiedelten Region, Unwetterschäden und Auseinandersetzungen mit der Belegschaft. Als zu allem Überfluss noch der Partner Andrew Seaton bankrott geht, gerät die American Company in Schieflage. Ende 1766 kehrt Hasenclever nach London zurück, um mit seinen Partnern und Gläubigern zu verhandeln, und muss der American Company einen Teil des Landes übertragen, das er eigentlich für sich selbst gekauft hat. Bei seiner Rückkehr nach New York im Herbst 1767 stellt er fest, dass seine Verwalter die Betriebs- und Buchführung vernachlässigt und weitere Schulden angehäuft haben. Außerdem findet er sich bald in einem Machtkampf mit einem neuen Manager wieder, den die American Company eingesetzt hat, und wird im Frühjahr 1768 seiner Funktionen enthoben. In den folgenden Jahren ist Hasenclever vor allem damit beschäftigt, seine Reputation zu retten und einer Schuldhaft als Bankrotteur zu entgehen. 1769 kehrt er nach London zurück und überträgt dort seinen Besitz und seine Gesellschaftsanteile an seine Gläubiger, um nach britischem Insolvenzrecht eine Bescheinigung seines Wohlverhaltens, ein sogenanntes Certificate of Conformity, zu erhalten. Die Treuhänder der American Company lehnen diese Vereinbarung jedoch ab und werfen Hasenclever Betrug vor. Ein königliches Gericht verurteilt ihn 1772 zur Zahlung weiterer 4.000 Pfund Sterling. Der Remscheider Unternehmer, der sich ungerecht behandelt fühlt, lässt daraufhin 1773 eine Rechtfertigungsschrift drucken, The Case of Peter Hasenclever Merchant. Im selben Jahr geht er nach Schlesien, wo er sich erneut als Kaufmann etabliert, Schriften zu ökonomischen Themen verfasst und sich für den Ausbau des preußischen Handels mit Spanien und den USA einsetzt. Welche Einsichten gewähren nun die Lebensgeschichten von Konrad Beisel, Christian Gottlieb Prieber und Peter Hasenclever in die transatlantische Verflechtungsgeschichte des 18. Jahrhunderts, mit der ich mich hier befasse? Es dürfte bereits deutlich geworden sein, dass diese drei Personen keine irgendwie repräsentativen Auswanderer waren, sondern Ausnahmeerscheinungen. Beisel stammte zwar wie der Großteil der Amerika-Auswanderer seiner Zeit aus den unteren Schichten der ländlichen und kleinstädtischen Gesellschaft des deutschen Südwestens, doch er verfügte offenbar über besonderes Charisma und hatte eine singuläre religiöse Vision. Prieber war für einen transatlantischen Migranten des 18. Jahrhunderts als promovierter Jurist ungewöhnlich gebildet, und seine Vorstellung einer ethnische und ständische Grenzen sprengenden Gemeinschaft musste seinen Zeitgenossen im besten Fall utopisch, im schlimmsten subversiv und gefährlich erscheinen. Hasenclever teilte mit den meisten Amerika-Auswanderern zwar das Ziel, seinen Wohlstand zu mehren, doch für den Großteil der deutschen Kolonisten bedeutete dies, sich als unabhängiger Farmer oder kleiner Gewerbetreibender zu etablieren. An den Aufbau eines Großunternehmens dachten die allerwenigsten. Von daher stehen Beisel, Prieber und Hasenclever, um einen Ausdruck des italienischen Historikers Edoardo Grandi zu gebrauchen, für das außergewöhnliche Normale. Von ihren ungewöhnlichen Lebensläufen her lässt sich ein Möglichkeitsraum erschließen, in dem sich die transatlantische Verflechtungsgeschichte des langen 18. Jahrhunderts bewegt. Wie das Beispiel Konrad Beisels zeigt, war Religion ein ganz wesentlicher Faktor dieses Möglichkeitsraums. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 waren im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation bekanntlich drei Konfessionen anerkannt und geschützt: die katholische, die lutherische und die reformierte. Daneben existierten seit der Reformationszeit Glaubensgemeinschaften, die allenfalls geduldet, häufig aber auch verfolgt und diskriminiert wurden. Dazu gehörten die Mennoniten als wichtigste Strömung der reformatorischen Täuferbewegung oder die Schwenkfelder, nach deren Verständnis die wahre Kirche keine feste Organisation, sondern die unsichtbare Gemeinschaft der Gläubigen war. An der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert brachte zudem der Pietismus, dem es vor allem um die Neubelebung individueller Frömmigkeit ging, starke Bewegung in die religiöse Landschaft. Der Pietismus begann zwar als innerkirchliche Reformbewegung im Luthertum, er brachte jedoch auch neue Glaubensgemeinschaften wie die bereits erwähnten Dunker, bei denen sich pietistische mit täuferischen Lehren verbanden, oder die Herrnhuter Brüdergemeine hervor. Im Heiligen Römischen Reich gewährten einige kleine Fürstentümer wie die Grafschaften Sayn-Wittgenstein-Berleburg oder Isenburg-Büdingen diesen Gruppen vorübergehend ein Aufenthaltsrecht. Ich habe ja erwähnt, dass auch Beisel sich vorübergehend in Isenburg-Büdingen aufgehalten hat. Doch dort blieben sie stets von der Gunst der regierenden Herrscher abhängig. Jeder Herrscherwechsel ging mit der Gefahr einher, diese Duldung zu verlieren und erneut religiöser Verfolgung ausgesetzt zu sein. Welch zentrale Rolle die Erfahrung von Leid und Verfolgung für das kollektive Gedächtnis dieser Gruppen spielte, zeigen Werke wie Tillemann van Brachts Märtyrerspiegel, den die Mennoniten in Pennsylvania übersetzen und 1748 in Ephrata drucken ließen, ein gewaltiger Foliant, das größte in Amerika vor 1776 gedruckte Buch überhaupt. Vor diesem Hintergrund bot die Auswanderung nach Nordamerika, insbesondere in die 1681 von dem Quäker William Penn gegründete Kolonie Pennsylvania, Angehörigen dieser Glaubensgemeinschaften mit prekärem Rechtsstatus eine äußerst attraktive Alternative. Genossen sie dort doch vollkommene Gewissensfreiheit und waren von jeglichen Sonderabgaben oder diskriminierenden Rechtsvorschriften befreit. Zwischen 1700 und 1754 wanderten 3.000 bis 4.000 Mennoniten sowie jeweils mehrere hundert Dunker, Schwenkfelder und Herrnhuter Brüder nach Pennsylvania aus. Infolge dieser Migration starb das Schwenkfeldertum in Europa praktisch aus, während Bethlehem in Pennsylvania für die Brüdergemeine neben Herrnhut in der Lausitz zum zweiten Zentrum ihrer globalen Gemeinschaft avancierte. Die Täufer, radikalen Pietisten und Spiritualisten machten zusammen zwar weniger als 10% der deutschen Amerika-Auswanderer des 18. Jahrhunderts aus, die große Mehrzahl waren Lutheraner und Reformierte, doch aufgrund ihrer frühen Ankunft in der Kolonie und eines starken Gruppenzusammenhalts spielten sie eine bedeutende Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Leben Pennsylvanias. Christoph Sauer beispielsweise, der 1738 in Germantown eine Druckerei eröffnete und durch seine Zeitung enorme Einflüsse auf die öffentliche Meinung in der Kolonie erlangte, stand den Dunkern nahe. Während Mitteleuropa damit einen Großteil seiner religiösen Dissidenten gleichsam exportierte, wurden Täufer und radikale Pietisten ein prägendes Element der pluralistischen religiösen Landschaft, die sich im kolonialen Pennsylvania entwickelte. Sie bildeten den Resonanzboden, auf dem Konrad Beisel seine auf den ersten Blick so eigentümlich erscheinenden Ideen entwickeln und realisieren konnte. Christian Gottlieb Priebers Königreich Paradies, in dem Menschen europäischer, afrikanischer und nordamerikanischer Herkunft eine gemeinsame Heimstatt finden sollten, eröffnet eine spezifische Perspektive auf die Frage, wie sich das Zusammenleben zwischen deutschstämmigen Kolonisten, indigenen Amerikanern und Menschen afrikanischer Herkunft gestaltete. In Quellen des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts findet man einige bemerkenswert positive Urteile über die Ureinwohner des Landes und scharfe Kritik an der Sklaverei. Franz Daniel Pastorius, der 1683 Germantown mitgründete, verfasste 5 Jahre später die erste Protestschrift gegen die Sklaverei auf nordamerikanischem Boden überhaupt. Und er rühmte die indigenen Lenni Lenape oder Delaware wegen ihrer praktischen Ethik. Diese wilde Leute haben die Lehre Jesu von der Mäßigkeit und Vergnügsamkeit ihr Lebtag nicht gehöret und tun es doch denen Christen weit bevor, schreibt er. Georg Friedrich von Reck, ein hannoverscher Adliger, der in den 1730er Jahren Salzburger Protestanten nach Georgia führte, fertigte Zeichnungen von den indigenen Yuchis an, die von genuinem ethnografischem Interesse sowie von Respekt für die indigene Kultur zeugen. Der Drucker Christoph Sauer lehnte die Sklaverei ebenso ab wie Johann Martin Bolzius, der pietistische Pastor der Salzburger Exulantengemeinde in Georgia. In den Herrnhuter Brüdergemeinen konnten Afroamerikaner zeitweilig vollwertige Kirchenmitglieder werden, was in englischen Religionsgemeinschaften der Zeit nahezu undenkbar war. Doch spätestens um 1750 ändert sich das Bild. Nachdem die Expansion der europäischen Kolonien die indigenen Einwohner immer weiter nach Westen abgedrängt hatte, wurden im 1754 ausgebrochenen French and Indian War auch deutsche Farmen und Siedlungen Ziel feindlicher Überfälle. In dieser Situation zeigte sich, wie schnell das Stereotyp des wilden und grausamen Barbaren von den betroffenen Siedlern, aber auch von Meinungsführern wie den lutherischen Pastoren aktiviert werden konnte, um stärkere Verteidigungsanstrengungen und Vergeltungsmaßnahmen zu fordern. Nachdem die Sklaverei in Georgia 1752 offiziell erlaubt worden war, erwarben auch wohlhabende deutsche Kolonisten bald Sklaven und die Herrnhuter Brüdergemeine führte um 1800 die Rassentrennung in ihren Kirchen ein. Man kann dies als Anpassung der deutschen Gemeinden an ihre angloamerikanische Umwelt interpretieren. Man kann aber auch die Frage aufwerfen, ob Pastorius, Sauer und Prieber mit ihren Überzeugungen der Sklaverei verwerflich und ein friedliches Zusammenleben der Kulturen möglich sein müssten, nicht von vornherein seltene Ausnahmen blieben. Peter Hasenclevers Unternehmen und sein Scheitern schließlich verweisen auf den Faktor Ökonomie im Rahmen der deutsch-amerikanischen Verflechtungsgeschichte des 18. Jahrhunderts. Allgemein lässt sich feststellen, dass deutsche Einwanderer in den Kolonien zwar häufig als Farmer und kleine Gewerbetreibende prosperierten, aber nur selten in die Reihen der Großkaufleute und Großunternehmer aufstiegen. Dafür gibt es handfeste institutionelle Gründe. Großbritannien reglementierte den Außenhandel seines Empire durch ein System von Handels- und Schifffahrtsgesetzen, die sogenannten Navigation Acts, und britische Kaufleute verfügten sowohl über einen privilegierten Zugang zu Marktinformationen und Kapital, als auch über etablierte Netzwerke von Geschäftspartnern und Korrespondenten. Unter diesen Umständen fiel es kontinentaleuropäischen Unternehmern schwer, im Überseehandel Fuß zu fassen. Als der nordamerikanische Markt nach dem Ende des Unabhängigkeitskriegs 1783 geöffnet wurde, beeilten sich deutsche Handelshäuser und Unternehmen zwar, Niederlassungen in den USA zu errichten, doch die damit verbundenen Hoffnungen zerschellten allzu häufig an den Klippen einer wirtschaftlichen Nachkriegsdepression und einer Überflutung des Marktes, der sich als weitaus weniger aufnahmefähig für europäische Luxusartikel erwies, als von vielen europäischen Akteuren erwartet. Die Folge war eine große Zahl an Bankrotten. Eigentlich hatte Peter Hasenclever besonders gute Voraussetzungen für erfolgreiche transatlantische Unternehmungen, weil er über Erfahrungen im portugiesischen, spanischen und britischen Herrschaftsraum verfügte, was nebenbei auch den vernetzten Charakter der atlantischen Ökonomie veranschaulicht und weil er Wirtschaft und Handel Britisch-Nordamerikas eingehend und, wie er selbst sagt, systematisch studiert hat. Sowohl der Remscheider Unternehmer selbst als auch seine Biografen haben sein Scheitern auf ein Phänomen zurückgeführt, das Wirtschaftshistoriker als Principal Agent Problem kennen. Unternehmer können demnach zwar Ziele vorgeben, sie sind für deren Umsetzung aber letztlich auf die Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Kompetenz von Agenten angewiesen. Und Hasenclevers Partner und Angestellte erfüllten offenbar weder in London noch in New York und New Jersey seine Erwartungen. Unabhängig davon stellt sich allerdings die Frage, ob er die Risiken und Unwägbarkeiten eines Großunternehmens in Nordamerika von der europäischen Warte aus nicht grundsätzlich falsch eingeschätzt hat. Kapitalbedarf, Produktionsbedingungen, logistische Herausforderungen sowie die Bedürfnisse und Erwartungen der Arbeitskräfte ließen sich ohne genaue Ortskenntnisse kaum realistisch kalkulieren. Nach seinem Bankrott trat Peter Hasenclever allerdings weiterhin als Vermittler ökonomischen Wissens in Erscheinung. In den frühen 1780er Jahren publizierte er mehrere Artikel, darunter eine statistische Übersicht über Warenexporte aus Nordamerika am Vorabend der Unabhängigkeit, in der er Zollstatistiken mit eigenen Beobachtungen verknüpfte, sowie eine Übersicht über Verkehrsgeografie, Handelsüsancen und wirtschaftliches Potenzial Nordamerikas. Seine Beobachtungen zum Charakter der Amerikaner lesen sich wie ein Echo des berühmten Diktums von Hector St. John de Crèvecœur. Bei Crèvecœur in den Letters from an American Farmer heißt es: The American is a new man who acts upon new principles. He must therefore entertain new ideas and form new opinions. Und in Hasenclevers Version liest sich das dann so: Die nordamerikanischen Kolonisten sind zwar von europäischer Abkunft, allein man muss solche überhaupt doch als eine andere Art Menschen betrachten. Der größte Teil von ihnen ging als Aventuriers, als Abenteurer nach Amerika, um den Glückszustand zu verbessern. Sie hatten, der eine mehr, der andere weniger, Geschicklichkeit und Erziehung. Ihre Absicht aber war vom geringsten bis zum größten einerlei, nämlich sich zu bereichern. Diese Begierde haben die Kinder von ihren Vätern geerbt und ich getraue mir zu behaupten, dass in keinem Land in der Welt nach Proportion der Einwohner so viele Kaufleute sind als in Nordamerika. Auch Hasenclever selbst war ja letztlich nach Amerika gegangen, um sich zu bereichern. Nachdem er damit gescheitert war, gerierte er sich in seinen Schriften als Experte, der aufgrund eigener Erfahrungen und umfangreicher Kenntnisse Diagnosen zur Gegenwart, aber auch Prognosen zur Zukunft der neuen amerikanischen Nation zu stellen vermochte. Wie erwähnt, taten sich deutsche Unternehmer aber zunächst schwer, sich auf diesem ebenso vielversprechenden wie schwer zu durchschauenden Markt zu etablieren. Angesichts einer Serie von Wirtschaftskrisen, Kriegen, Handelssperren und Blockaden erforderte es einen langen Atem, ehe sich die Aussichten nachhaltig besserten. Man könnte hinzufügen, dass sie sich in jüngster Zeit wieder recht unüberschaubar gestalten, aber das zu erforschen ist dann hoffentlich Thema eines künftigen Projekt hier am Historischen Kolleg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Mark Häberlein über drei Einwanderungsgeschichten von Deutschen nach Nordamerika im 18. Jahrhundert. Er hat diesen Vortrag am 2. Juni 2025 gehalten am Historischen Kolleg München.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.